SRF 1.
Hier ist das Regionaljournal Basel mit diesen Themen. Druck auf die Uni Basel. Das Baselbiet will mehr Einnahmen sehen, darum sollen die Studiengebühren steigen. In Rheinach werden 150 Stellen gestrichen. Der Taubenhersteller Obrist macht den Betrieb zu. Längere Öffnungszeiten im Tagi, ein Angebot, das in Basel kaum in Anspruch genommen wird. Und 18 Schlagzeuger auf einer Klangreise. Heute zu oben ist die Premiere von Fritz Hauser seiner neuen Komposition «Schallmaschine Maximus». Das Wetter, morgen ist es zuerst noch neblig, dann wird es sonnig bei etwa 22 Grad. Am Mikrofon ist Rahel Walser. Die Universität Basel soll in den nächsten 4 Jahren mehr Geld bekommen von den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Land. Die Regierungen von den beiden Basel wollen den Beitrag an die Uni von heute 314 Millionen pro Jahr auf 330 Millionen Franken erhöhen. Aber nur, wenn gleichzeitig die Studentinnen und Studenten von der Uni mehr Studiengebühren zahlen. Patrick Künzli.
Es ist die Baselbieter Regierung, die höhere Studiengebühren fordert. 4 Millionen Franken mehr pro Jahr müssen die Uni Basel mit den Studiengebühren verdienen. Nur dann sei das Baselbiet auch bereit, seinen Beitrag an die Uni zu erhöhen. Der Baselbieter Bildungsdirektor Urs Wüthrich sagt, die Forderung nach höheren Studiengebühren käme ursprünglich aus dem Landrat.
Das Parlament vertritt die Auffassung, dass man auf der Ertragsseite von anderen, nicht nur von den Trägerkantonen, muss einen Beitrag leisten, damit die Universität zusätzliche Mittel hat.
Und außerdem sind die Studiengebühren schon lange nicht mehr gestiegen. Darum können wir jetzt ein bisschen mehr Geld von den Studenten verlangen, findet der Urs Wüthrich. Dass er sich für höhere Studiengebühren stark macht, hat auch taktische Gründe. Als nächstes muss nämlich der Landrat entscheiden, ob die Uni Basel tatsächlich mehr Geld von Basel-Land bekommt. Und die Chancen auf ein Ja im Landrat sind grösser, wenn gleichzeitig die Studiengebühren aufgehen. Interessant ist, dass aber der Nachbarkanton Basel-Stadt auf eine Erhöhung der Studiengebühren lieber verzichtet hat. In den Verhandlungen zwischen den zwei Trägerkantonen der Uni hat sich Basel-Land in dieser Frage also durchgesetzt. Der Basler Erziehungsdirektor Christoph Eimer kann damit trotzdem leben.
Vom Kanton Basel-Stadt aus hat man jetzt den Vorschlag nicht zwingend gebracht. Aber mit Blick auf die Finanzsituation habe ich es als Paket verstanden, dass Basel-Landschaft gesagt hat, wir bewegen uns, wir geben der Uni mehr Mittel, finden aber, sie müsste auch noch selber mehr erwirtschaften. Und eine Möglichkeit, die dann eben erwähnt worden ist, sind die Studiengebühren. Und so gesehen ist das für mich akzeptabel gewesen. Ich kann das mittragen.
Mittragen kann Christoph Eimer die höheren Studiengebühren, weil die Uni dafür insgesamt mehr Geld aus dem Baselbiet kriegt als bis jetzt. Ganz ähnlich tönt es auch an der Universität Basel selber. Der Rektor Antonio Loprieno hat zwar keine Freude an den höheren Studiengebühren, er akzeptiert aber den Wunsch der Regierungen, weil er insgesamt zufrieden ist mit den Beiträgen, die die Kantone in den nächsten Jahren an die Uni zahlen wollen.
Die Tatsache, dass die Regierung diesen so Beitrag von uns auch erwartet in dieser Form, ist etwas, was wir zur Kenntnis nehmen und so etwas, was wir mit Sicherheit auch einhalten werden, wenn das eigentlich als Teil vom Gesamtpaket ist.
Wie viel die Studiengebühren genau aufgehen, das hat die Uni noch nicht entschieden. Man kann sich das aber etwa ausrechnen. Heute zahlen die Studenten pro Semester 700 Franken, in Zukunft etwa 850 Franken. Mit den neuen Semestergebühren gehört die Uni Basel dann zu den teureren Universitäten der Schweiz, sagt der Rektor Antonio Loprieno.
Mit einer Erhöhung von der Studiengebühren, da werden wir uns in Richtung so höheres Mittelfeld bis oberes Feld jetzt bewegen. Und da muss man natürlich auch universitätsintern diskutieren, wie man mit so einer Situation umgeht.
Dass die höheren Studiengebühren in Zukunft Studentinnen und Studenten abschreckt, auf Basel zu kommen, das glaubt der Unirektor aber nicht.
In Rheinach gehen beim Taubenhersteller Obrist 150 Stellen verloren. Die Produktion lohne sich in der Schweiz nicht mehr, begründen die Verantwortlichen den Entscheid. Die Firma geht darum auf Ende November. Betroffen ist auch der Betrieb des Bischofszell im Thurgau. Dort verlieren über 60 Mitarbeitende die Stelle. In den letzten Wochen haben die Mitarbeiter im sogenannten Konsultationsverfahren einen Haufen Ideen eingebracht, wie man den Betrieb nach ihrer Ansicht retten könnte. Der Benedikt Erni hat mit dem Direktor der Obrist AG, Richard Jauslin, geredet und ihn gefragt, warum unter diesen Vorschlägen kein umsetzbarer darunter war.
Wir haben eine sehr aktive Beteiligung gehabt bei diesem Konsultationsverfahren, das darauf deutet, dass das Interesse oder das Engagement der Mitarbeiter sehr gross ist. Die Vorschläge, die gekommen sind, sind allesamt sehr konkret gewesen und haben auch Einsparpotenzial bzw. Einsparungen gezeigt. Es ist aber so, dass all diese Einsparungen eigentlich nur eine kurzfristige Lösung wurden, vielleicht verlängern, aber am Hauptproblem, nämlich die Rahmenbedingungen, wo wir drin eingebunden sind, nicht können verändern. Und aus diesem Grund sind wir zum Schluss gekommen, dass es auch mit solchen Massnahmen längerfristig oder auch mittelfristig kein Überleben gibt.
Es kommt nicht ganz überraschend. Vor rund zwei, drei Wochen haben Sie schon bekannt gegeben, dass es eine Schliessung droht. Sie haben aber dort auch noch gesagt, dass man sich jetzt umschaut nach möglichen Investoren. Hat in dem Fall da niemand Interesse gehabt, der Firma?
Das ist so. Wir haben der Hauptgrund in dem Sinne, warum wir das schon damals relativ deutlich gesehen haben, ist die Tatsache, dass wir Geld verlieren und das nicht allzu lange haben können oder wollen warten. Und Interessenten gibt es sehr wohl, aber bis jetzt zumindest haben wir niemanden, der Interesse bekundet an einem Standort in der Schweiz. Interessen bestehen in Anlagen, bestehen in Kundenstämmen, Umsätze letztendlich, aber definitiv nicht an einem Produktionsstandort, weder hier oder in der Ostschweiz.
Für die Angestellten selber, rund 150 in Rheinach, gibt es gar keine Hoffnung mehr?
Das ist so, ja.
Die rund 150 Mitarbeiter in Rheinach und 64 in Bischofszell, besteht da noch Hoffnung, dass Sie nebeneinander eine Arbeitsstelle finden? Sind das spezialisierte Leute?
Das ist ein gemischter Verein. Es hat sicher Spezialisten, was Mechanik angeht. Das ist eigentlich der Grossteil der Produktionsmitarbeiter, haben einen mechanischen Hintergrund. Daher glaube ich, die haben auch sicher Chancen, eine Stelle zu finden. In den Administrationsbereichen nehme ich auch an, das ist eher austauschbar. Aber so wirklich die Fachspezialisten für unsere Taubenlinie, die werden sich müssen an andere Maschinen gewöhnen. Aber weil Tauben hier in der Schweiz hat es nicht wahnsinnig viel, die auf hergestellt werden.
Sagt der Richard Jauslin, der Direktor von der Obrist AG. Meldungen aus der Region. Der Basler Gewerbeverband, die Handelskammer von beiden Basel und auch die Basler FDP befürchten, dass es zu Basel in Zukunft nicht genug Platz haben für Unternehmen und fürs Gewerbe. Sie beziehen sich auf eine Studie, die heute veröffentlicht worden ist. Die Studie sagt zwar voraus, dass es zu Basel für Gewerbe und Unternehmen auch in Zukunft genug Platz gibt. Ein Mangel gäbe es aber an grossen Gewerbs- und Büroflächen über 1000 Quadratmeter. Der Kanton Basel-Stadt riskiere, Firmen, die so grosse Flächen suchen, zu verlieren, so die Studie. Die Verbände und die FDP fordern vom Kanton, dass entsprechende Massnahmen eingeleitet werden. Das Bürgerspital Basel und die Genossenschaft Elektra Birsegg haben heute den sogenannten Masterplan Basellink präsentiert. Basellink ist ein 75'000 Quadratmeter grosses Gewerbeareal entlang am Hegenheimer Mattweg. Das Areal gehört dem Bürgerspital und der EBM und das Areal soll belebt und gefördert werden. Das Areal soll sich auszeichnen durch einen grossen Grünraum, durch nachhaltige Energiekonzepte und durch ein quartierverträgliches Verkehrskonzept. Basellink sei ein wichtiger Meilenstein im Zug der Baselbieter Wirtschaftsoffensive, hat die Regierungspräsidentin Sabine Pecoraro betont. Realisiert werden sollen die Ideen ab 2014. Die Kaserne Basel hat heute das Programm für die nächste Saison vorgestellt. Es ist die sechste Spielzeit unter der künstlerischen Leitung von der Carina Schlewitt. In den Bereich Theater und Tanz setzt die Kaserne verstärkt auf Zusammenarbeit mit internationalen Netzwerken und will so noch mehr Gastspiele auf Basel holen. Aber auch Kooperationen mit etablierten Basler Gruppen sollen nicht zu kurz kommen. Im Bereich Musik will die Kaserne den Fokus auf Live-Konzerte noch mehr verstärken. In der letzten Saison haben 58'000 Leute die Vorstellungen von der Kaserne besucht. Das sind leicht weniger als im Vorjahr. Ihr Programm präsentiert hat heute auch die Balois-Session. Zu den Highlights gehören zwei Konzerte von Eric Clapton. Weitere bekannte Namen sind Gloria Estefan, der Stress oder die Patricia Kaas. Auch eine Basler Band ist mit dabei, und zwar die Lovebox. Die Balois-Session geht vom 25. Oktober bis zum 14. November und findet zum ersten Mal in der Eventhalle von der Messe Basel statt. Wie vorher hat es Platz für 1'500 Zuschauer und auch die Clubtischle bleiben erhalten. Es gibt aber keinen Balkon mehr. Und die Preise für die Billets bewegen sich zwischen 250 und 60 Franken. In Basel gehen immer mehr Kinder in ein Tagesheim. Die einen während den ganzen Tag, die anderen nur am Morgen oder nur am Nachmittag. Jede Familie ist eben anders und alle Eltern haben verschiedene Bedürfnisse. Und auf die probieren die Tagesheim einzugehen. Seit einem Jahr gibt es darum ein Tagesheim, das bis am 8. Uhr zu oben offen hat. Auf vielfachen Wunsch von Eltern, heisst es. Doch der Pilotversuch, der ist bis jetzt ein Flop. Claudia Kennan berichtet aus dem Heim mit den langen Öffnungszeiten.
Darf ich auch noch mal?
Ja, die Salat gegessen hast.
Aber der trocknet.
Mittagessen auf der Gruppe Wunderfitz im Kinderhaus St. Jakob. 11 kleine Kinder sitzen mit 3 Betreuerinnen am Tisch und essen Salat und Rüebli-Burger. Die Kinder von der Gruppe Wunderfitz gehören zu diesen 2'700 Basler Kindern, die nicht nur von Mami und dem Papi betreut werden, sondern in ein subventioniertes Tagesheim gehen. Und ein paar von ihnen, die bleiben noch mal lang. Das Kinderhaus St. Jakob hat nämlich als Pilotversuch seine Öffnungszeiten verlängert. Von morgen um 6 Uhr bis zu oben um 8 Uhr können die Kinder da sein, am Donnerstag bis um 8:30 Uhr. Doch nur 3 von den 60 Kindern vom Tagesheim St. Jakob bleiben auch tatsächlich so lang. 3 Kinder, und zwar an verschiedenen Öben. Patricia von Falkenstein, Präsidentin vom Verein für Kinderbetreuung, der das Heim betreibt, wundert sich darüber. An der Medienkonferenz im ausgebauten Estrich vom Tagesheim sagt sie, ihr Kinderhaus sei nur so lange offen, weil Eltern dann auch gefragt haben. Und jetzt sind eben doch nur 3 Kinder zu oben im Tagi.
Es ist interessant, dass eben im Vorfeld so viele gesagt haben, es brauchen so viele. Und jetzt, wo wir das quasi haben, gar nicht so viel kommen. Jetzt ist es entweder so, dass wir dass es zu wenig bekannt ist. Oder dass es eben so ist, dass sobald irgendwie die Eltern, Mütter merken, oh, ich muss das Kind am 5 Uhr schon aufnehmen, das Kind ist am Schluss allein zu oben da, kann auch nicht vor dem 9, 10 Uhr ins Bett, dass sie plötzlich gefunden haben, oh nein, das will ich meinem Kind quasi doch nicht zumuten.
Aber eben, das sind ja alles nur Vermutungen, warum kaum ein Kind lange im Tag bleibt am Oben, sagt Patricia von Falkenstein. Das Projekt mit den verlängerten Öffnungszeiten wird darum, obwohl es nicht läuft, um ein Jahr verlängert. Kosten tut das der Kanton 10'000 bis 15'000 Franken im Jahr, sagt Patricia von Falkenstein.
Also ich glaube, im Moment wird viel investiert, aber ich glaube, die Zeit braucht es, um wirklich können mit gutem Gewissen zu sagen, ja, das Angebot wird verlangt oder nein, wir brauchen es eben nicht. Es ist quasi so, dass wir jetzt Erfahrungen machen, Zahlen aufschreiben und ich glaube, dass man dann wirklich mit gutem Zahlenmaterial auch eben ja und nein sagen. Und ich finde, da darf es auch ein bisschen etwas kosten.
Das Geld sei gut investiert, ist sich Patricia von Falkenstein sicher. Weniger bestimmt tönt sie, wenn sie über das Projekt selber redet. Ist es tatsächlich gut, kleine Kinder bis zu oben im Tag zu lassen, fragt sie sich laut.
Am Morgen sind es mehrere Kinder, aber zu oben ist es oft so, dass dann das Kind allein noch da ist. Alle anderen Kinder werden abgeholt. Das Kind ist da mit der Betreuerin, ist müde, sind oft auch kleine Kinder. Ich weiss nicht, wie gut das am Schluss fürs Kind ist. Mir ist schon klar, wenn die Eltern arbeiten müssen, ist das auch wichtig. Aber ja, ich frage mich, ob nicht eine andere Variante, zum Beispiel die Tagesfamilie, die Nachbarin oder so, fürs Kind nicht vielleicht doch die bessere Möglichkeit ist, um den Ende des Tages zu verbringen.
Vom Ende des Tages reden 2 Stück weiter unten noch niemand. Da sitzen die Kinder immer noch beim Mittagessen und freuen sich mit vollem Mund auf Spielen am Nachmittag auf die Lego-Burg. Ich
baue Lego. Ich baue Lego.
Mit der freien Spitalwahl können werdende Mütter aussuchen, wo sie gebären wollen. Ob in einem Geburtshaus oder in einem Spital. Und wenn ja, dann in welchem Spital? Zum Beispiel im Bethesda-Spital.
Das eröffnet der Samstag die neue Geburtsklinik. Heute haben die Medien schon mal reinschauen und Anna Jungen war mit dabei gewesen.
Oberscheinenfarbig und lindengrün, umrahmt von einem warmen Grau. So präsentiert sich die neue Geburtsklinik vom Bethesda Spital, wo eigentlich mehr wie ein Hotel aussieht. Im Ganzen hat es 21 Betten, aufteilt in Einer-, Zweier- und Familienzimmer. Der Architekt der Geburtsklinik, der Andreas Toblo, beschreibt so ein Familienzimmer.
Mit einem E-Bett, also das heisst, dass man da wirklich für sich kann sein, Hotelcharakter. Mit einer Lounge hinten dran, wo man sich noch ausruhen kann, wo man sich relaxen kann.
Und auch das Licht ist offenbar nicht zu unterschätzen, wenn man dann am Gebären ist. Darum gibt es bei der Beleuchtung ein ausgefuchstes Konzept.
Die Lichtfarbe tut sich während dem Tagesablauf verändern. Am Tag eher ein kühles Licht und zur Nacht wird es eher ein warmes Licht, dass man da dann auch wirklich die Tageslichtsituationen imitieren können.
Die neue Geburtsklinik macht alles für das Wohlbefinden der Frauen. Vom Designersofa im Gebärsaal bis an zum Kosmetikset, das es in jedem Zimmer hat. Die ganze Atmosphäre ist durchgestylt. Der Direktor des Bethesda Spital, der Thomas Rudin, hat höhere Ziele. Die Zahl der Geburten soll deutlich gesteigert werden. Und lokalpatriotisch vergleicht der Thomas Rudin die Geburtsklinik mit dem FCB.
Für uns ist das Ansporn, auch auf unserem Gebiet, die Geburtshilfe, sage ich jetzt einmal, in der Champions League zu spielen und so eben auch überregional eine Ausstrahlung haben.
In der Champions League zu spielen, beziehungsweise zu gebären, das will das Bethesda und das kommt natürlich nicht von ungefähr. Die Geburtsabteilung ist wichtig für das Image eines Spitals, besonders jetzt, wo die freie Spitalwahl herrscht. Wer bei einer Geburt gute Erfahrungen gemacht hat, kommt auch eher mal für eine Knieoperation wieder zurück. Der Thomas Rudin ziert sich aber ein bisschen, die Geburtsabteilung einfach als Imageträgerin zu betiteln. Wichtig sei nicht unbedingt das Image, sondern die Tradition.
Gut, man sagt, es gibt eine emotionale Bindung, ein Stückchen, wenn man mal hier geboren ist. Und das Bethesda ist schon seit 1939 traditionell auf diesem Gebiet tätig. Und dann haben wir gesagt, da wollen wir weiterhin einen Schwerpunkt setzen.
Schwerpunkt oder eben Konkurrenz. Und die wird jetzt durch das Privatspital Bethesda verstärkt. Zum Beispiel für das öffentliche Unispital. Die Chefärztin der Geburtshilfe vom Unispital, die Irene Hösli, sieht das aber klasse. Sie sind auf andere Frauen spezialisiert als Bethesda.
Für uns ist in erster Linie, sind wir hier für die Versorgung von Hochrisikoschwangeren und Risikoschwangeren. Wir haben eher einen kleinen Teil, wo wir uns vielleicht konkurrenzieren mit den anderen Spitälern.
Und trotzdem, auch die Geburten richten sich in der Zwischenzeit nach dem freien Markt. Und darum wird um die Geburten gebaut. Im Bethesda-Spital mit geräuchertem Eichenboden im Einzelzimmer und mit Lounge-Atmosphäre.
Angefangen hat er mit Rockmusik. Heute ist er ein experimenteller Komponist. Der Schlagzeuger Fritz Hauser. Heute oben ist in Augusta Raurica die Premiere von seinem neuen Stück «Schallmaschine Maximus». 18 Schlagzeuger aus der ganzen Welt nehmen Zuschauer mit auf eine Klangreise. Roland Schnetz war an der Hauptprobe dabei und hat mit dem Fritz Hauser über seine Arbeit geredet.
Die Klangreise fängt an mit einem TikTok-ähnlichen Rhythmus, der eigentlich nur die Zeit definiert und wo noch gar nichts klingt. Es ist eigentlich ein Geräusch. Und das Geräusch entwickelt sich langsam, fängt an von den Raum füllen und dann setzt er schon die erste Bewegung ein von den Musikern, die sich durchs Theater verteilen. Ein Amphitheater ist natürlich sowieso schon mal ein spezieller Ort, was die Akustik anbelangt. Es gibt Orte innerhalb des Amphitheaters, wo man Sachen hört, wo man gar nicht glaubt, dass es überhaupt möglich ist. Wir benutzen es jetzt nur umgekehrt. Das heisst, bei uns ist der Zuschauerraum eigentlich Bühne und die Bühne ist der Zuschauerraum. Ich kam in einem Amphitheater mit 18 Musikern eine Klangtiefe erreichen, die ich nie sonst hatte. Also der Klang, der am weitesten weg ist, sind 40 Meter Luftlinie oder vielleicht 50 Meter, das kann ich ja in keinem Gebäude machen. Das fasziniert mich, dass es wieder Sachen gibt, die ganz nach dem Welt sind und hinten dran, ganz in der Ferne, passiert etwas anderes. Musiker sind alles professionelle Musiker. Sie kommen aus 7 verschiedenen Ländern. Es gibt innerhalb von dieser ganzen Gruppe gibt's Untergruppen, also feste Ensembles, die aus Australien, aus Amerika kommen. Es sind Musiker, die ich jetzt wieder sagen kann, das ist jetzt so, wie ich es eigentlich immer will. Wir haben uns entschieden, als Instrument alles nur Metallinstrumente zu verwenden. Das heisst, es geht vom kleinen Triangel bis zum grossen Gong. Aber es hat auch verschiedene fremdartige Sachen drin, bis zu Schrott, bis zu Autofelgen, alles Mögliche. Unter einer Klangreise muss man sich vorstellen, dass es einzelne Szenen sind, die ineinander hineinfließen. Ich habe gerne metamorphosische Klangbilder. Das heisst, wir bauen etwas, dann durchsetzen wir es mit einzelnen neuen Klängen und es entwickelt sich in etwas Neues hinein, wo man plötzlich merkt, jetzt bin ich ganz nicht mehr anders, als ich vorher gesehen bin. Wie ist jetzt das gegangen? Das ist in einem Konzert einfach quasi eindimensional möglich. In einem kleinen Raum, wie in einem Amphitheater, kann man nach vorne, hinten arbeiten. Links, rechts, die Leute können sich bewegen. Es kann sich vorne konzentrieren, es kann sich an einem anderen Ort konzentrieren. Man ist in Bewegung mit diesen Musikern und man ist in Bewegung mit diesen Klängen. Das ist von dem her auch eine Reise an einen unbekannten Ort. Ich tue mich oft inspirieren an Kinder von der Energie her, vom Spielerischen, von der Neugier, auch von der Wut, auch von der Lust am Sachen anlängen, am Sachen umschmeißen, am Sachen antreiben, draufhauen, fallen lassen, alles gut. Rhythmus ist beim Schlagzeug natürlich ein tragendes Element. Für mich persönlich nicht immer das Wichtigste. Für mich ist der Klang manchmal fast näher. Aber es hat ja auch im Klang einen Rhythmus. Manchmal wird es dann pulsierend, manchmal wird es dann ganz klar. Das finde ich spannend. Wir haben es jetzt, glaube ich, so geschafft, mal eine Klangreise zu machen, dass in dem Moment, wo man wirklich bereit ist, zum wirklich losreisen, hören wir auf. Das heisst, die Reise, die richtige Reise, fährt eigentlich im Kopf der Zuschauer nachher.
Der Fritz Hauser über seine Komposition «Schallmaschine Maximus». Heute zu oben ist in Augusta Raurica am 8:30 Premiere. Das Stück wird bis am Samstag noch 4-mal gespielt. Jetzt ist es 5:05. Sie hören das Regionaljournal Basel auf SRF 1. Und hier ist nochmals das Wichtigste aus der heutigen Sendung in Kürze. Die Kantone Basel-Stadt und Basel-Land wollen der Universität Basel in den nächsten 4 Jahren mehr Geld geben. 330 Millionen Franken im Jahr statt 314 Franken wie heute. Das haben die Regierungen der beiden Kantone beschlossen. Mehr Geld für die Uni gibt es aber nur, wenn die Studiengebühren aufgeschraubt werden. Mit dieser Forderung hat sich der Kanton Basel-Land durchgesetzt. Basel-Stadt hat lieber darauf verzichtet, von den Studenten mehr Geld zu verlangen. Zu Rheinach gehen bei der Taubenherstellerin Obrist 150 Stellen verloren. Die Produktion lohne sich in der Schweiz nicht mehr, begründen die Verantwortlichen in einer Mitteilung der Entscheid. Die Firma geht darum zu auf Ende November.
In den letzten Wochen haben die Mitarbeiter im sogenannten Konsultationsverfahren eine Haufen Ideen eingebracht, wie man den Betrieb retten könnte. Einen Weg hätte keine Lösung gefunden werden können. Die Rahmenbedingungen des Unternehmens seien zu wenig flexibel. In Basel wird der Pilotversuch mit längeren Öffnungszeiten im Tagesheim verlängert. Das, obwohl im ersten Jahr nur gerade 3 Kinder bis zu oben am 8. im Tag geblieben sind. Die Verantwortlichen wollen den Versuch einen Weg weiterführen, weil noch zu viel unklar sei. Zum Beispiel, wieso sich die Eltern zuerst für längere Öffnungszeiten ausgesprochen haben, ihre Kinder dann aber doch nicht länger im Tag gelassen haben. Und wie es Wetter machen wird, das weiss der Gaudenz Fluri von SRF Meteo.
Es gibt heute Abend noch vereinzelte, kurze Regengüsse. Die Nacht wird dann ziemlich kühl und die Temperaturen liegen morgen bei etwa 12 Grad. Am Morgen sind zum Teil Nebel und auch Hochnebel herum. Der lockert sich dann meistens Norden aber bald mal auf, dann ist es dann ziemlich sonnig. Lokal kann der Nebel auch mal zäh sein, vor allem im Laufen und auch im Leimental. Temperaturen gehen dann allgemein auf etwa 20 bis maximal 22 Grad rauf am Nachmittag. Am Freitag da hat es nur noch einzelne Nebelfelder rum am Morgen, die lockern sich schnell auf. Dann gibt es einen richtig sonnigen Tag, bei etwa 24 Grad.
So viel für heute vom Regionaljournal Basel. Am Mikrofon verabschiedet sich Rahel Walser.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.